Heute ist Donnerstag, der 6. November 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen. Hallo Michael.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wir beginnen den ersten Teil des Programms mit einer Diskussion über die Drohung der USA wegen der Gewalt gegen Christen in Nigeria, militärische Maßnahmen zu ergreifen. Ist der Schutz von Christen in Nigeria der wahre oder einzige Grund für einen möglichen Militäreinsatz? In unserer zweiten Story sprechen wir über einen Bericht von Euronews, der das Wirtschaftswachstum der neuen EU-Mitgliedsländer untersucht, die der EU in den letzten 20 Jahren beigetreten sind. Unser heutiges Wissenschaftsthema ist einer Studie gewidmet, die untersucht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Aufmerksamkeitslücken haben, die durch zu wenig Schlaf verursacht werden. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über Äußerungen von Kim Kardashian, die die Echtheit der Mondlandung von 1969 in Frage stellen.
Sie hat recht. Niemand ist auf dem Mond gelandet.
Klar, und die Erde ist eine Scheibe.
Es gibt keine Vögel. Das sind alles Drohnen. Finnland existiert nicht. Die britische Regierung kontrolliert das Wetter.
Und Elvis lebt noch. Michael, du weißt ja erschreckend viel über Verschwörungstheorien. Ich bin mir sicher, dass wir später im Programm eine gute Diskussion über Kim Kardashians Äußerungen haben werden. Aber jetzt erzähle uns doch bitte, was die Themen im zweiten Teil des Programms sind.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf inseparable prefixes. Wir sprechen darüber, dass viele Feiertage in Deutschland einen christlichen Hintergrund haben. Allerdings leben hier auch viele Muslime. Sollten sie nicht auch an ihren religiösen Feiertagen frei haben? Ist Religion überhaupt noch eine geeignete Basis für Feiertage in einer multikulturellen Gesellschaft? In einem Bürgerentscheid am 26. Oktober hat die Mehrheit der Bürger für eine Bewerbung Münchens für zukünftige Olympische Sommerspiele gestimmt. Die Konkurrenz für München ist allerdings groß. Neben München sind auch Hamburg, Rhein-Ruhr und Berlin im Spiel. Der Gewinner wird auf jeden Fall wie ein Honigkuchenpferd grinsen. Und das ist diese Woche auch unsere Redewendung.
Klingt gut. Ich glaube, wir können jetzt beginnen. Los geht's.
Trump droht Nigeria mit Militäreinsatz wegen Gewalt gegen Christen.
Am Sonntag hat US-Präsident Donald Trump Nigerias Regierung mit einem Militäreinsatz bedroht. Als Grund für die mögliche Militäraktion nannte er die angebliche Verfolgung und Ermordung von Christen durch islamistische Terroristen, was von nigerianischen Regierungsvertretern zurückgewiesen wurde. In Nigeria leben etwa 220 Millionen Menschen. Jeweils fast die Hälfte von ihnen Christen und Muslime. Tausende von Christen wurden getötet. Analysten weisen jedoch auch darauf hin, dass eine große Zahl der Opfer von Gewalt muslimisch ist, insbesondere im Norden, wo militante islamistische Gruppen wie Boko Haram operieren. Einige Beobachter sehen es positiv, dass die nigerianische Regierung unter Druck gesetzt wird, die Wurzeln von Terrorismus, Gewalt und Korruption zu beseitigen. Es gibt jedoch auch Bedenken, dass Trumps Motive mit den wertvollen Bodenschätzen Nigerias zusammenhängen könnten, insbesondere mit seltenen Erden, die für verschiedene Technologien und für erneuerbare Energien von Bedeutung sind.
Seit Trump den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat, trifft er merklich aggressiver auf. Erst Venezuela, jetzt Nigeria. Wo soll das enden?
Wir sollten nicht verallgemeinern. Das sind zwei völlig verschiedene Situationen. Nigeria hat ernsthafte Probleme mit Gewalt gegen Christen. Und manchmal ist ein hartes Durchgreifen notwendig, um Veränderungen herbeizuführen.
Hartes Durchgreifen? Für mich klingt das eher nach Mobbing. Einem Land mit Militäraktionen zu drohen, wird keine positiven Veränderungen bringen. Aber ich denke auch, dass dahinter wahrscheinlich mehr steckt als nur die üblichen politischen Manöver.
Meinst du damit die Spekulationen über Bodenschätze?
Genau. Da China den Handel mit seltenen Erden kontrolliert, suchen die USA seit der Konfrontation mit China nach neuen Quellen.
Bist du nicht etwas zu zynisch? Ich meine, gibt es nicht berechtigte Bedenken über Nigerias Regierungsführung und die Sicherheit im Land?
Sicher, es ist nur so. Weißt du, der Zeitpunkt ist verdächtig.
Also, Trump hat sich schon immer für America First stark gemacht. Und wenn das bedeutet, Rohstoffe für die USA zu sichern, wird er das natürlich priorisieren.
Und wer ist jetzt zynisch, Jana? 20 Jahre beeindruckendes Wirtschaftswachstum für die neuen EU-Mitgliedstaaten.
Im Vorfeld des Gipfels zur EU-Erweiterung am Dienstag hat Euronews die Unterstützung für die Erweiterung und die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren für Länder untersucht, die der EU in den letzten 2 Jahrzehnten beigetreten sind. Umfragen zufolge denken 74% der EU-Bürger, dass ihre Länder von der EU-Mitgliedschaft profitiert haben. Von 2004 bis 2024 stieg das Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt der EU um 88%. Neue Mitgliedsländer wie Rumänien und Bulgarien erzielten jedoch mit 558% beziehungsweise 500% das beeindruckendste Wachstum. Die baltischen Staaten zeigen ein ähnlich bemerkenswertes Wachstum. Das Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt stieg in Litauen um 405%, in Lettland um 336% und in Estland um 305%. Die EU-Kommission bezeichnet die Erweiterung von 2004 als Katalysator für den wirtschaftlichen Fortschritt in den neuen und bestehenden Mitgliedstaaten. Derzeit sind 9 weitere Länder offizielle Kandidaten für eine EU-Mitgliedschaft. Von diesen sind Montenegro und Albanien einer EU-Mitgliedschaft am nächsten, aber ihr Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt ist im Vergleich zu dem der derzeitigen EU-Mitgliedsländer gering.
Es ist wirklich beeindruckend, wie diese Länder ihr Bruttoinlandsprodukt steigern konnten. Aber
was heißt hier aber? Das ist doch wirklich beeindruckend. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in Rumänien ist von 2.820 Euro pro Jahr auf 18.560 Euro gestiegen.
Ich denke, man darf nicht übersehen, dass ältere Mitgliedstaaten sich möglicherweise an den Rand gedrängt fühlen, da sie kein so spektakuläres Wachstum vorweisen können.
Es geht hier nicht um Deutschland zuerst, Michael. Die Europäer wissen, dass ein Wirtschaftswachstum in den neuen Mitgliedstaaten auch für die alten Mitgliedstaaten von Nutzen ist.
Das stimmt. Aber Länder wie Italien oder Griechenland haben Schwierigkeiten und könnten das Gefühl haben, dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit oder Unterstützung erhalten.
Wenn neue Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Litauen, Bulgarien oder Rumänien erfolgreich sind, werden sie zu wichtigen Handelspartnern für alle Länder in der EU. Das ist das Gute an dieser Art von Wachstum. Es geht nicht auf Kosten anderer Länder. Alle profitieren davon.
Zusammenhang zwischen schlafmangelbedingten Aufmerksamkeitslücken und Gehirnflüssigkeit.
Eine neue MIT-Studie, die am 29. Oktober in der Fachzeitschrift Nature Neuroscience veröffentlicht wurde, hat untersucht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Aufmerksamkeitslücken haben, die durch Schlafmangel verursacht werden. Die Forscher stellten fest, dass diese geistigen Aussetzer nicht nur auf die Nervenzellen selbst zurückzuführen sind, sondern auf Veränderungen in der Dynamik der Gehirnflüssigkeit. Die Forscher führten bei 26 Freiwilligen Gehirnscans durch. Einmal nach einer normalen Schlafnacht und einmal nach einer Nacht mit totalem Schlafentzug. Sie zeigten, dass Aufmerksamkeitslücken mit dem Spülen des Gehirns durch Gehirnflüssigkeit zusammenhängen, einem Prozess, der normalerweise nachts während des Tiefschlafs abläuft. Dabei werden Räume zwischen den Nervenzellen mit Gehirnflüssigkeit geflutet, um Giftstoffe und Stoffwechselabfälle auszuspülen. Außerdem verlangsamten sich während der Aufmerksamkeitslücken die Atmung und die Herzfrequenz der Studienteilnehmer und ihre Pupillen verengten sich. Die Forscher vermuten, dass diese Aufmerksamkeitslücken auftreten, wenn das Gehirn versucht, in einen schlafähnlichen Zustand zu kommen, um einige kognitive Funktionen wiederherzustellen. Das passiert normalerweise, während wir schlafen. Diese Entdeckung unterstreicht die tiefgreifenden Folgen von Schlafentzug auf die kognitiven Funktionen und die Physiologie des Gehirns.
Das klingt interessant, aber ich muss zugeben, dass ich etwas skeptisch bin. Wissen wir wirklich, welche Auswirkungen das Spülen des Gehirns mit Gehirnflüssigkeit auf unsere Aufmerksamkeit hat?
Ich glaube, niemand weiß das so genau. Aber die Theorie ist, dass das Gehirn in einen Schutzmodus wechselt. Dieser Prozess dient dazu, Stoffwechselabfälle auszuspülen und das Gehirn zu regenerieren, so wie beim Schlafen. Deshalb ist Schlaf auch so wichtig.
Also, ich sehe hier keinen direkten Zusammenhang mit der Gehirnflüssigkeit. Das könnte auch alles nur Zufall sein.
Ich weiß es nicht. Aber wenn die Wissenschaft eine biologische Grundlage für diese Aufmerksamkeitslücken findet, könnten wir bessere Strategien für den Umgang mit Schlafmangel in stressigen Berufen entwickeln.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Schutzmodus wirklich so schützend ist. Das könnte sogar tödliche Folgen haben.
Tödliche Folgen?
Stell dir vor, was passieren kann, wenn deine Aufmerksamkeit nachlässt, während du Auto fährst oder die Straße überquerst. Es ist besser, daran zu arbeiten, seinen Schlaf zu verbessern, als sich auf den Schutzmodus zu verlassen. Meinst du nicht?
Ich bin mir nicht sicher, ob das für die Studie, über die wir hier sprechen, relevant ist. Aber ich stimme dir zu. Es ist immer eine gute Idee, seinen Schlaf zu verbessern.
Die NASA weist Vorwürfe der Inszenierung von Mondlandungen zurück.
Die NASA hat Äußerungen von Kim Kardashian zurückgewiesen, die sie am Donnerstag in der letzten Folge von The Kardashians gemacht hat. Kardashian hatte die Echtheit der Mondlandung im Jahr 1969 in Frage gestellt. Sie sprach auch über ihr Interesse an Verschwörungstheorien und zitierte eine angebliche Aussage des Astronauten Buzz Aldrin, wonach die Mission inszeniert gewesen sei. Als Reaktion darauf wandte sich der amtierende Leiter der NASA, Sean Duffy, auf Social Media an Kardashian und versicherte, dass die Mondlandungen echt waren. Er verwies auf die Pläne der NASA für zukünftige Missionen im Rahmen des Artemis-Programms und lud Kardashian zum Start des nächsten Artemis-Flugs im Kennedy Space Center ein. Theorien, dass die Mondlandung inszeniert oder manipuliert gewesen sei, kursieren seit langem auf Social Media. Nach Einschätzung von Experten wurde jedes einzelne Argument für eine Inszenierung der Mondlandungen durch die NASA widerlegt. Das von Kardashian erwähnte Zitat von Buzz Aldrin war aus dem Zusammenhang gerissen worden.
Ich glaube, ich stimme Kim Kardashian zu. Irgendetwas stimmt mit den Mondlandungen nicht. Selbst Buzz Aldrin gibt zu, dass es keine gab.
Unsinn, das hat er nicht gesagt. Er hatte eine andere Frage beantwortet. Die Frage war, warum die Mondmissionen 1972 eingestellt wurden und warum seitdem niemand mehr zum Mond geflogen ist. Und Aldrin sagte darauf unter anderem auch, weil wir nicht dort waren.
Aha, siehst du, er gibt es selbst zu.
Tut er nicht. Er bezog sich auf das Ausbleiben weiterer Missionen zum Mond. Man muss das gesamte Zitat lesen.
Und warum glaubst du, dass er damit nicht die früheren Missionen gemeint hat?
Weil dieser Satz aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ein paar Sätze später sagte er dann, wir haben erreicht, was der Präsident von uns wollte.
Aha, sag ich doch. Er gibt es zu. Er gibt zu, dass der Präsident wollte, dass sie die Mondlandungen vortäuschen.
Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Nein, natürlich nicht. Ich habe nur Spaß gemacht. An dem Apollo-Programm waren etwa 400.000 Menschen beteiligt. Sollen das etwa alles Verschwörer gewesen sein? Meine Faustregel für Verschwörungstheoretiker ist, unterstelle keine Böswilligkeit, wenn Unwissenheit eine plausible Erklärung ist. Inseparable Prefixes. Sind religiöse Feiertage noch passend?
In Deutschland haben viele Feiertage einen christlichen Hintergrund. Doch das Christentum ist nicht die einzige Religion in der Bundesrepublik. Der Islam gehört mittlerweile genauso wie das Christentum zu Deutschland. Daraus entsprang der Vorschlag, muslimische Feiertage anzuerkennen und Arbeitnehmern einen freien Tag zu gewähren, wenn sie diese Feste feiern.
Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, solch einen Vorschlag einzubringen. Man kann doch an drei Fingern abzählen, dass er vielen missfallen und Neid schüren würde.
Der Vorschlag wurde tatsächlich schnell wieder zurückgezogen. Aber hauptsächlich deshalb, weil er in den Medien falsch beschrieben wurde. In einigen Zeitungen war von Extra-Feiertagen für Muslime die Rede.
Das klingt, als ob Muslime bevorzugt würden. Aber was genau ist denn nicht richtig daran, diese Regelung als Extra-Feiertage zu bezeichnen?
Es so auszudrücken, erweckt den Eindruck, als ob für Muslime zum Fest des Fastenbrechens und zum Opferfest ein gesetzlicher und damit bezahlter Urlaubstag gelten würde und für Christen nicht.
Und warum ist dieser Eindruck falsch?
Weil Muslime in Wirklichkeit einen unbezahlten Urlaubstag beantragen können, der ihnen vom Arbeitgeber genehmigt werden muss. Das gibt es in vielen Bundesländern allerdings schon lange.
Dann verstehe ich nicht, warum der Vorschlag überhaupt gemacht wurde, wenn es diese Regelung sowieso schon gibt.
Er sollte für das nördlichste Bundesland Schleswig-Holstein gelten. Dort gab es diese Bestimmung noch nicht.
Also dürfte daraus eigentlich überhaupt kein Drama entstehen.
Genau, aber an solch reißerischen Zeitungsartikeln kann man gut erkennen, wie viel sozialer Sprengstoff dahinter steckt, dass Feiertage mit religiösen Festen zusammenhängen.
Wenn ich so darüber nachdenke, ist dies tatsächlich eine schwierige Frage. Wieso sollte es für Muslime an ihren religiösen Festen keine vergüteten Feiertage geben? Stattdessen haben sie frei, wenn Christen das Weihnachtsfest begehen. Andererseits ist Deutschland ein christlich geprägtes Land und man kann es nicht allen recht machen.
Christlich geprägt? Da muss ich dir jetzt aber mal reinen Wein einschütten. In Deutschland ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung Mitglied in der Kirche. Die meisten Deutschen sind konfessionslos. Und die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt kontinuierlich durch Kirchenaustritte oder dadurch, dass alte Leute sterben.
Ich weiß, was du damit sagen willst. Wer keine Kirchensteuer bezahlt und konfessionslos ist, darf auch kein Weihnachten feiern.
Religion spielt in der heutigen Zeit eine immer geringere Rolle. Die wenigsten besuchen regelmäßig einen Gottesdienst. Wieso hält man dann immer noch an den christlichen Feiertagen fest?
Willst du uns jetzt Weihnachten wegnehmen?
Ich wollte nur zu denken geben, dass Feiertage für alle da sein sollten. Sie sollten die Gesellschaft vereinen und nicht spalten. Religion scheint mir kein geeigneter Hintergrund mehr zu sein.
Sondern?
Vielleicht sollten es vielmehr die Werte sein, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, wie Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Chancengleichheit.
Naja, meinetwegen. Am Ende ist es mir egal, ob ich mir am Osterfest oder am verlängerten Wochenende der Menschenwürde den Bauch mit Schokolade vollschlage. Wie ein Honigkuchenpferd grinsen. To have a childish grin. München stimmt mehrheitlich für Olympia-Bewerbung. 66,4%.
Was?
66,4% der Münchner, die am Bürgerentscheid am 26. Oktober teilgenommen haben, haben dafür gestimmt, dass sich die Stadt München 2036, 2040 oder 2044 für die Olympischen Sommerspiele bewirbt. Ich muss sagen, ich habe wie ein Honigkuchenpferd gegrinst.
Das glaube ich dir gerne. Die Wahlbeteiligung der Münchner war aber nur 39%. Also war es nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
Was? Das ist doch ein Rekord für einen Münchner Bürgerentscheid.
Das mag ja sein, aber die Kampagne wurde auch mit öffentlichen Mitteln finanziert. Also, meiner Meinung nach waren die Karten da schon gezinkt. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat nach dem Ergebnis gegrinst wie ein Honigkuchenpferd.
Genau. Er nannte das Ergebnis einen Riesenschritt für Sport und Lebensfreude. Er kann sich ja auch freuen, denn die Veranstalter dieses Entscheids haben viel riskiert. 2013 war die Antwort der Münchner noch Nein gewesen.
Genau. Wäre das Ergebnis diesmal auch negativ gewesen, dann wäre es das gewesen für München. Die Konkurrenz ist groß. Rhein-Ruhr stimmt am 19. April 2026 ab. Hamburg am 31. Mai. Hamburg hatte 2015 mit 51,6% Nein gesagt. Berlin hat auch Interesse. Die Berliner Verfassung sieht aber keinen Bürgerentscheid vor.
Nee, München liegt jetzt ganz klar in Führung.
Glaube ich nicht. München hat die Spiele 1972 in den Sand gesetzt. Eine zweite Chance wird nicht kommen. Die Konkurrenten von München haben jetzt bei ihren Abstimmungen Auftrieb. Berlin wird wie ein Honigkuchenpferd grinsen, wenn der Deutsche Olympische Sportbund im Herbst 2026 eine Entscheidung treffen wird.
Berlin, jetzt muss ich wie ein Honigkuchenpferd grinsen. Blödsinn.
Berlin ist die Hauptstadt. Berlin ist eine international bedeutsame Metropole auf dem Niveau von London, Paris, Rom oder Amsterdam. Berlin hat Gravitas. Ich sehe nicht, wie eine Stadt wie München dagegen bestehen sollte.
So ein Quatsch. Die Berliner wollen die Spiele doch gar nicht. Die kommen dann wieder mit ihrer Nachhaltigkeit, der fehlenden Transparenz bei der Vergabe der Spiele oder dem einfachen Umstand, dass so ein Event nicht grün sein kann. Die sehen ein solches Großereignis doch am kritischsten. Da kommen dann die Großdemonstrationen und dann wird die Bewerbung vorbei sein.
Vielleicht, aber du musst zugeben, dass die Berliner hier zumindest ein gutes Argument haben. Es scheint mir, dass Großereignisse dieser Art möglicherweise nicht mehr zeitgemäß sind.
Sie werden aber stattfinden, und zwar dann an Orten, die sich wesentlich weniger um die Umweltverträglichkeit kümmern. Die Spiele kommen 2028 nach Los Angeles und 2032 nach Brisbane. Keiner dieser Orte wird die Umwelt sonderlich in Betracht ziehen. Und Deutschland braucht den Aufbruch.
Tja, da habe ich aber schlechte Neuigkeiten für dich und München. Selbst wenn München vom Deutschen Olympischen Sportbund ausgewählt wird.
Hä?
Es wird überhaupt keine deutsche Stadt ausgewählt werden.
Und wieso nicht?
Es mag ja sein, dass Thomas Bach mit seinen Schattenvergaben der Spiele damals mit viel Geld rumzukriegen war. Seine Nachfolgerin, Kirsty Coventry, setzt wieder auf die IOC-Vollversammlung und da sind Indien, Saudi-Arabien und Katar starke Stimmen.
Europa werden sie aber nicht völlig ignorieren können.
Ich glaube, sie werden das schaffen. Und ich werde dann wie ein Honigkuchenpferd grinsen. Tja, Michael, mal wieder super interessante Themen. Mich hat ehrlich gesagt das Thema mit dem Schlaf ziemlich angesprochen, denn mir geht das schon öfter so, dass ich merke, dass ich leider davon zu wenig habe. Und ich glaube auch, unser gesellschaftlicher Trend, wie wir unsere Kinder so erziehen, ist auch Programm, Programm, Programm und immer weniger Schlaf. Also hoffe ich mal, dass uns die Wissenschaft da einen Wink geben kann.
Ja, und sehr guter Punkt, Jana. Ein weiteres interessantes Thema waren die Vergabe der Olympischen Spiele. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals die Olympischen Spiele in meiner Lebenszeit in Deutschland erlebt zu haben. Das einzige große Ereignis, woran ich mich gerne zurückerinnere, war die Weltmeisterschaft 2006, das sogenannte Sommermärchen. Also wir Deutschen können schon große Ereignisse organisieren und ich würde mich doch tatsächlich freuen, wenn vielleicht irgendwann mal die Sommerspiele in einer deutschen Stadt stattfinden werden. Das war die Episode 487. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und bis dahin sage ich tschüss.
Bis dann.